SWR 2 Wissen.
15 Kilometer bucklige Lehmpiste führen ins Dorf Wemasendu im ostkenianischen Kitui County. Verstreut liegende Gehöfte. Gleich das erste gehört dem Bauern Elia Molwerke-Wundu. Zwei Rundhütten aus roten Lehmziegeln, gedeckt mit Gras, ein Hühnerstall, ein Betonverschlag für Vorräte. Rundherum Mais- und Bohnenfelder, Mango- und Papaya-Bäume. Elias fünfjähriger Enkel spielt mit einem Fahrradreifen. Der 64-jährige Bauer selbst wirft einen Sack frisch geernteter Mungbohnen auf den Boden.
We just pick. Then from there we prepare.
Nach dem Pflücken der Bohnen sammeln wir frischen Kuhdung, verdünnen ihn mit Wasser und verteilen ihn mit einem Besen auf dem Platz zwischen unseren Hütten. Wenn der Dung trocknet, haben wir eine glatte und staubfreie Oberfläche für das Dreschen der Mungbohnen. Wir schlagen sie mit Stöcken aus den Hülsen heraus, wobei ein Teil der Bohnen leider kaputt geht oder fortgeweht wird, besonders bei starkem Wind. Einen kleinen Teil fressen auch Hühner und andere Vögel.
Nach der Ernte verfault. Warum Lebensmittel in armen Staaten vergammeln. Eine Sendung von Thomas Kruchem.
Ja? 500 Kilometer nordwestlich von Wemasendu liegt das Dorf Oljoro Orok. Hier erntet heute Bauer Steven Gitau Kartoffeln erstmals mit einer Maschine. Er und der Agrarberater Njunge Kariuki sind sichtlich zufrieden, in der landwirtschaftlichen Moderne angekommen zu sein.
Die meisten Bauern hier ernten ihre Kartoffeln mit einer Fork Djembe, einer Gabelhacke. Das Problem ist, dass sie dabei viele Kartoffeln verletzen, die dann verfaulen. Aber so ist nun mal unsere Tradition. Nach von uns gesammelten Daten gehen allein durch den Gebrauch der Gabelhacke bis zu 30% der Kartoffeln verloren. Sie werden beschädigt oder aus Versehen gar nicht erst ausgegraben.
In Kenias Hauptstadt Nairobi schließlich, im Internationalen Institut für tropische Landwirtschaft, legt die junge Agrarwissenschaftlerin Charity Mutegi die Stirn in Falten, als sie vom letzten Besuch in ihrem Heimatdorf berichtet.
Ich habe dort 8 Lastwagen gesehen. Sie waren hoch mit Mangos beladen. Die hatten bereits angefangen zu faulen. Und die Fahrer waren gerade dabei, die Früchte in den Straßengraben zu kippen. Dann haben sich alle möglichen Tiere auf die Mangos gestürzt. Sie wühlten sich förmlich in das Obst hinein. Ein bedrückender Anblick.
Szenen aus Kenia. Hier, wie in vielen Ländern Afrikas, kommt es zu erschütternd hohen Verlusten an Nahrungsmitteln nach der Ernte, zu sogenannten Nachernteverlusten. Weltweit hungern 800 Millionen Menschen, schätzt die Welternährungsorganisation FAO. Zugleich jedoch gehe weltweit ein Drittel der geernteten Nahrungsmittel verloren. 1,3 Millionen Tonnen Nahrung pro Jahr wandern in den Müll. Den pro Kopf größeren Teil werfen Konsumenten in Europa und Nordamerika weg, weil sie zu viel eingekauft haben, weil ihnen die Nahrungsmittel unansehnlich erscheinen, weil das Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen ist. Weniger bekannt ist, dass auch in Ländern mit viel Hunger- und Mangelernährung ein Drittel der produzierten Nahrungsmittel nie auf die Teller der Konsumenten gelangt. Bis zu 40% sind es in Schwarzafrika. Die Folgen: eine schlechtere Ernährung der Menschen, Krankheit und Mangelernährung, ein höherer Verbrauch von begrenzten Ressourcen wie Land, Wasser, Energie und Düngemitteln, höhere Pestizidbelastung, mehr Ausstoß von Klimagasen. Jane Mbuku, Agrarwissenschaftlerin an der Universität Nairobi, schüttelt den Kopf. Die Afrikaner, sagt sie, könnten Getreide im Wert von 4 Milliarden Euro jährlich mit relativ geringem Aufwand retten. Aber kaum jemand interessiere sich dafür.
Gestern war ich auf einer Landwirtschaftskonferenz, organisiert vom Büro des kenianischen Präsidenten. Und jeder dort sprach über noch mehr Produktion von noch mehr Obst und Gemüse mit noch mehr Einsatz von Düngern und Pestiziden. Aber keiner fragte, was mit all dem Gemüse und Obst nach der Ernte geschieht. Für diese Frage, die bis heute weitgehend ignoriert wird, versuchen wir jetzt, die Menschen zu sensibilisieren. Die meisten Kenianer nämlich wissen bis heute nicht, dass wir rund die Hälfte unseres Obstes und Gemüses unnötig verlieren.
Jane Ambuko habe recht, sagt Stanley Kimere, Referent für Agrarproduktion bei der FAO. Selbstkritisch ergänzt er:
Die FAO hat in der Vergangenheit viel in die Erhöhung der Produktion investiert, um so Ernährungssicherheit zu fördern. Mit der Zeit haben wir aber gelernt, dass viel von dem, was wir produzieren, anschließend verloren geht, mit negativen Auswirkungen auf die Ernährungssicherheit. Heute wissen wir, deutlich kostengünstiger als eine immer höhere Nahrungsmittelproduktion ist der Schutz der Nahrungsmittel, die wir schon produziert haben.
Seit einigen Jahren nimmt sich die FAO der Nachernteverluste an. Sie treibt lange vernachlässigte Forschung zu diesem Thema voran. Sie hat im Oktober 2015 die erste internationale Konferenz dazu veranstaltet. Sie hat mit dafür gesorgt, dass die Halbierung der Nachernteverluste bis 2030 zum sogenannten nachhaltigen Entwicklungsziel erklärt wurde. Und die Welternährungsorganisation sucht praktische Lösungen. Gemeinsam mit lokalen Partnern wie der Caritas, mit internationalen Hilfswerken wie der US-Organisation TechnoSurf, mit kommerziellen Partnern wie der Messe Düsseldorf. In Kenia, wo 80% der 45 Millionen Einwohner von der Landwirtschaft leben, will man Pionierarbeit leisten im Kampf gegen Nachernteverluste. Im Dorf Wimasendu hat Elia Molwekewundus Nachbarin Penina Iruma gerade Wasser geholt vom 5 Kilometer entfernten Fluss. Jetzt füttert die schmächtige alte Frau ihre Ziegen. Gleich muss sie kochen für die Enkel. Arbeit über Arbeit. Mit einer fahrigen Handbewegung deutet Penina auf zwischen zwei Hütten hängende Bündel von Maiskolben.
Es ist zum Verzweifeln. Seit 4 Wochen schon hängt der Mais dort, mit den Blättern noch auf den Kolben, weil mir sonst die Hühner alles wegfressen. Zusätzlich zu dem, was alle möglichen Nagetiere vertilgen. Vor 2 Wochen wollte mein Mann den Mais dreschen. Da wurde er durch einen Regenschauer wieder feucht. Vorige Woche wollte er dreschen. Da wurde unsere Kuh krank. Heute Nachmittag aber reißen wir die Blätter von den Kolben, packen den Mais in Säcke und dann geht es los.
Peninas Mann Dominik, der Rückenprobleme hat, wird mit einem Knüppel auf den Sack schlagen. So dreschen sie ihren Mais seit Menschengedenken im Osten Kenias. Anschließend werden die Körner weiter getrocknet, auf ausgebreiteten Säcken, wo vielerlei Getier davon frisst. Einen kleinen Teil der Mais und den größten Teil seiner Bohnenernte brachte Dominik früher per Esel zu einem 2 Stunden entfernten Marktflecken. Oft bekam er dort empörend wenig für seine Produkte. Dann aber brachte Juliana Mudeomwanya, Agrarberaterin der Caritas im Kitui County, neue Ideen ins Dorf.
Wir haben die Bauern, mit denen wir arbeiten, in Gruppen organisiert. Die Bauern hier zum Beispiel haben in der letzten Saison ihre Mungbohnen gemeinsam verkauft und gute Gewinne erzielt. Jetzt wollen wir eine Kooperative aufbauen, die Pestizide, Düngemittel, luftdichte Säcke und Maschinen einkauft und die Produkte der Bauern verkauft. So bekommen die Bauern Zugang zu allen möglichen Dienstleistungen.
Als das Gespräch auf luftdichte Säcke kommt, strahlt Penina Iruma. Früher hat sie Bohnen und Mais in einfachen Polypropylensäcken gelagert, versetzt mit einer hohen Dosis Actellic. Das Insektizid des Chemiekonzerns Syngenta ist in der EU nur unter strengen Auflagen zugelassen. Actellic ist extrem giftig für Wasserorganismen. Es kann verschluckt oder eingeatmet Lungenschäden, Krämpfe, Halluzinationen verursachen und je nach Dosis tödlich sein. Mit Actellic behandelte Lebensmittel müssen vor der Weiterverarbeitung zweimal mit sauberem Wasser gewaschen werden. Aber wer macht das, wenn er Wasser kilometerweit heranschleppen muss? In der Hitze von Kitui verliert Actellic außerdem schnell seine Wirkung gegen Insekten. Mit den neuen Säcken braucht Penina kein Actellic mehr. Die mehrlagigen Säcke sind äußerst stabil und absolut luftdicht.
Ich bin begeistert von den neuen Säcken, obwohl sie 5-mal so viel kosten wie die alten. In den alten Säcken aber waren mein Mais, meine Mungbohnen, Kuhbohnen und Straucherbsen nach 4-5 Wochen voller Käfer. Und wenn ich nicht aufpasste, machten sich auch die Ratten darüber her. Ich verlor so bis zu 20% meiner Ernte. In die neuen Säcke kann aber kein Käfer mehr eindringen. Die, die schon drin sind, ersticken. Und die Ratten riechen nicht, dass es in den Säcken was zu fressen gibt. Was ich einmal in diesen luftdichten Säcken verpackt habe, kann ich monatelang sicher lagern.
Ihre eiserne Maisreserve verwahrt Penina bis heute unter ihrem Bett. Da sei sie sicher vor Dieben und nun auch vor Insekten. Nicht aber vor Ratten, sagt Caritas-Beraterin Juliana Mudionvanya. Die Vorräte sollten in Speichern auf Stelzen gelagert werden, rät sie. Und die Speicher sollten Beton- oder Steinfundamente haben, damit Termiten nicht die Pfosten zerfressen. Diese sollten mit umlaufenden Metallscheiben gegen Ratten gesichert sein.
Many of our farmers have the attitude of wait and see.
Viele Bauern hier, besonders die weniger Gebildeten und Armen, warten erst einmal ab, wie neue Techniken bei anderen Bauern funktionieren. Erst dann übernehmen sie die Techniken vielleicht. Ein Problem ist auch, dass unsere Bauern oft betrogen werden. Mit Säcken zum Beispiel, die nur wie luftdichte Säcke aussehen.
Im Dorf Oljoro Orok in Kenias Nordwesten schauen Bauer Steven Gitau und Agrarberater Njunge Kariuki weiter zu, wie die Erntemaschine der County-Verwaltung Gitaus Kartoffeln ans Licht befördert. 7-8 Frauen sammeln die nahrhaften Knollen auf und füllen Körbe, die sie auf einen großen Haufen leeren. Der Käufer ist schon für den Nachmittag bestellt. Plötzlich bleibt der Traktor stehen und Agrarberater Njunge Kariuki, der für die 60.000 Euro teure Maschine verantwortlich ist, rümpft die Nase. Die Erntemaschine steckt im feuchten Boden fest. Verärgert deutet Kariuki auf einige machetenschwingende Männer. Sie hätten schon vor Tagen das Kartoffelkraut abmähen sollen. Dann wären Kraut und Boden heute schön trocken.
Für den Bauern, dessen Kartoffeln wir gestern ernteten, hatten wir bereits in der vorigen Saison gearbeitet. Und er hatte diesmal sein Land so gut vorbereitet, dass wir 2 Hektar in 6 Stunden abernten konnten. Da hat die Maschine bestens funktioniert. Das Schütteln und Sieben des trockenen Erdreichs ging sehr schnell. Die Kartoffeln waren von keinerlei Klumpen verdeckt.
Kenianische Bauern machten viele Fehler beim Umgang mit Kartoffeln, erklärten Njunge Kariuki. Viele betrieben keinen Fruchtwechsel, der Krankheiten und Schädlingen vorbeuge. Viele ernteten zu früh, in der Hoffnung auf höhere Preise. Dann seien die Knollen noch nicht fest genug, sie würden beim Ernten und Verpacken verletzt und verfaulten.
Potato is supposed to be kept in a dark. If it's for wear, it's supposed to be in a dark.
Kartoffeln sollten dunkel und gut gelüftet lagern. Die meisten Bauern hier aber werfen ihre Kartoffeln einfach auf einen Haufen, direkt aufs feuchte Erdreich und ohne ordentliche Belüftung. Da werden die Knollen natürlich sofort von Pilzen infiziert und beginnen zu faulen. Andere Bauern lagern die Kartoffeln zwar auf Regalen, setzen sie aber dem Tageslicht aus. Dadurch werden die Kartoffeln grün oder sie keimen. Und Geschmack und Qualität verschlechtern sich.
So the taste and the quality may go down.
Kartoffeln seien nach Mais die zweitwichtigste Nahrungspflanze Kenias, erklärt Agatha Tuo, Landwirtschaftsbeauftragte des Nyandarua County. Im gemäßigten Klima hier wird ein Drittel der kenianischen Kartoffeln eingefahren, in 2 bis 3 Ernten jährlich von 130.000 Kleinbauern. Weil die traditionell angebaute Sorte Shangi zwar angenehm süß schmeckt, aber schnell fault, hat Tour mit Hilfe der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GIZ 3 neue Sorten eingeführt: Jelly, Caruso und Connect. Jelly ist besonders geeignet für die in Kenia beliebten Pommes frites, was etlichen Bauern Lieferverträge mit großen Hotels eingebracht hat. Fortschritte, die nicht über große Herausforderungen hinwegtäuschen können. Leider verfüge die Agrarbehörde über nur 2 Pflanz- und Erntemaschinen mit einer Kapazität von je 3 Hektar täglich, sagt Agatha Tour. Weitere Geräte müssten die Bauern selbst kaufen, im Rahmen von Kooperativen, Genossenschaften. Ein anderes Problem sei die Verpackung der Kartoffeln.
Most of our potatoes are not put in the right sacks.
Die meisten Kartoffeln werden in ungeeignete Säcke gefüllt, in wasserundurchlässige Nylon und nicht in Jutesäcke, in denen die Knollen trocknen können. Die Händler scheuen die Kosten für Jutesäcke. Außerdem packen sie in einen Nylonsack bis zu 3 Zentner Kartoffeln und stapeln die verschnürten Säcke dann auf ihren Lastwagen. Sie können sich vorstellen, welchen Erschütterungen die Kartoffeln ausgesetzt sind auf dem langen Weg zum Markt. Die so entstehenden Verluste werden noch verschärft durch extreme Temperaturen beim Transport unter tropischer Sonne.
Chuka. Ein Städtchen im Meru County Ostkenias. In der Aula einer Schule erklärt ein junger Experte der amerikanischen Hilfsorganisation Technosurf 50 Bauern moderne Produktionsmethoden für Mangos. Mehr als die Hälfte der in Kenia in großen Mengen angebauten Mangos verfault, bevor sie die Verbraucher erreicht. Auf jungen Früchten lege der Mangokäfer seine Larven ab, die mit Insektiziden bekämpft werden müssten, erklärt der Dozent. Kurz vor der Ernte kommen dann die Fruchtfliegen. Das weiß aus leidvoller Erfahrung der fast 70-jährige Bauer Peter Muganya.
When the fruits are ready, they are almost ripe.
Wenn die Früchte fast reif sind, zieht ihre Süße Fruchtfliegen an. Die durchstechen die Haut der Früchte und legen Eier ab. Die Maden lassen dann die Früchte verfaulen und der Bauer verliert einen Großteil seiner Ernte.
Ab sofort will Muganya, wie von Technosurf empfohlen, 10 Fruchtfliegenfallen pro Hektar in seine Bäume hängen. Die Fallen kosten 30 Euro im Jahr und verhindern angeblich Verluste im Wert von 200 Euro. Bei der Ernte rissen viele Bauern Mangofrüchte einfach von den Ästen oder schüttelten sie aus den Bäumen, sagt Dixon Mbando, Chef von Technosurf in Kenia. Die Bauern wüssten nicht, dass derart rabiat behandelte Früchte später faulen. Richtig pflücke man Mangos früh morgens oder abends, mit einer sanften Drehbewegung oder mit einem Pflückkorb am langen Stiel.
Immediately they harvested, they should place it on a wooden rack. Direkt
nach dem Pflücken sollte der Bauer die Früchte auf ein Holzregal legen, mit der Pflückwunde nach unten, sodass austretender Saft auf den Boden tropft und nicht auf andere Früchte. Anschließend sollte der Bauer die Früchte in geklortem Wasser waschen und in einen kühlen Raum lagern, zum Beispiel in einem traditionellen Holzkohlekühler. Da bleiben sie eine Weile frisch.
That the mangoes can survive.
Unter der Sonne Ostkenias vergammelten Mangofrüchte binnen eines Tages, sagten Bando. Nicht so im Holzkohlekühler. 4 10 cm starke Wände aus Holzkohlestücken, zusammengehalten durch Maschendraht, abgedeckt mit Gras oder Stroh. Auf die Holzkohle wird kontinuierlich etwas Wasser geleitet und fertig ist, dank der entstehenden Verdunstungskälte, ein Kühlraum, in dem es 10 Grad kälter ist als draußen. Der Kühlraum koste mit einer Kapazität von 150 Tonnen rund 4.000 Euro, sagten Bando. Das sei durchaus erschwinglich für eine Genossenschaft. Mangos könnten im Holzkohlekühler 4 Tage lagern, Gemüse in Polyethylenfolie sogar 8 Tage. Die Kühlung, sagten Bando, gebe den Bauern zeitlichen Spielraum, um ordentlich zahlende Käufer für ihre Früchte zu finden oder sie weiterzuverarbeiten. Eine von kenianischen Kleinbauern noch kaum genutzte Option, trotz eines alljährlich wiederkehrenden Problems. Mango, Guava, Papaya und Passionsfrüchte, Avocados, Tomaten, Grünkohl, das meiste Obst und Gemüse einer Art, wird genau zur selben Zeit reif. Die Märkte der betreffenden Region sind dann überschwemmt vom jeweiligen Produkt. Die Preise fallen rapide. Viel Obst und Gemüse vergammelt im Einzelhandel. Für den Bauern rentiert sich oft nicht einmal die Ernte. Er lässt dann seine Familie essen, so viel sie kann, und der Rest verfault. Einen möglichen Weg aus der alljährlich wiederkehrenden Marktkrise symbolisiert der gut gehende Kiosk der jungen Joey Masekende mitten im Verkehrstrubel des Städtchens Chuka.
Ich verkaufe hier Mangoflocken, Ananasflocken und Bananenflocken. Ich habe auch viele Sorten Mehl aus Kürbis, Bananen und Süßkartoffeln, aus Maniok, Fingerhirse, Sorghum und Karotten. Die Kürbiskerne hier kosten 100 Schilling. Das Porridge aus mehreren Sorten Hirse, Kürbis und grüner Banane bekommen Sie ebenfalls für 100 Schilling pro Pfund.
Die von Joey verkauften Flocken und Pulver aus Obst und Gemüse sind relativ neu auf dem kenianischen Markt. Zu den wenigen Unternehmen, die sie produzieren, zählt die kleine Firma Azuri Health, betrieben von der 40-jährigen Tai Mukunya in Nairobi. Tai hat zwei blitzsaubere Schuppen und einige Trockenkästen unter Plastikfolie in den Garten ihres Vaters gestellt. Seit einigen Jahren produziert sie dort mit 15 Mitarbeitern Mango- und Ananasflocken, die allerdings viel kosten. 200 Gramm so viel, wie ein Arbeiter am Tag verdient. Gleichwohl greife die wachsende Mittelschicht zu, sagt die Kleinunternehmerin. Immer mehr gut situierte Kenianer wollten kein importiertes Junkfood mehr essen. Aufgeklärt durch Internet und soziale Medien, wollten sie heimisches Obst auch dann, wenn es nicht frisch auf dem Markt erhältlich sei. Tai Mukunya, die von der Safe Food Initiative der FAO und der Messe Düsseldorf beraten wird, achtet streng auf beste Rohstoffe. Vorgetrocknete Ananas bezieht sie von einer Kleinunternehmerin in Uganda. Süßkartoffelmehl aus Westkenia. Ihre Mangolieferanten leben im Osten, im Meru County, wo sie sie sorgsam auswählt und ausbildet. Die Bauern lernen, Früchte gründlich zu waschen, in Scheiben zu schneiden und zu trocknen, auf feinmaschigen, vor Insekten geschützten Netzen.
Mit allzu vielen Bauern können wir nicht zusammenarbeiten. Wir sprechen mit ihnen und dann wissen wir schnell, ob wir mit ihnen arbeiten können. Es geht um ihre Einstellung. Wenn einer immer nur Geschenke erwartet, können wir keine Geschäfte mit ihm machen. Wir sind schließlich kein Wohltätigkeitsverein. Wir wollen nur sauber und nachhaltig Geschäfte mit den Bauern machen. Einige verstehen das, viele nicht. Und auf die, die verstehen, konzentrieren wir uns.
Landwirtschaftsbeauftragte Agatha Tour im Nyandarua County weiß, dass sich Kenias Nachernteverluste nur reduzieren lassen, wenn auch der Staat mitzieht. 12 Millionen Euro, sagt Tour, habe ihre Verwaltung 2015 für Straßenbau ausgegeben. Der Zugang zu den meisten der 130.000 Bauernhöfe in ihrer Region bleibe dennoch mühsam. Agatha Tour weiß auch, dass nicht in erster Linie Geld, Düngemittel, Pestizide oder Marktzugang entscheidend sind im Kampf gegen Nachernteverluste, sondern Wissen. Wissen über richtige Düngung zum Beispiel, damit Tomaten nicht mangels Stickstoff eine zu dünne Haut bekommen, die sie anfällig macht für Fäule. Wissen über modernes Ernten, Dreschen, Trocknen, Lagern und Transportieren, Wissen über Schädlingsbekämpfung, vernünftigen Ein- und Verkauf, über die Organisation von Genossenschaften. Agatha Tour weiß, nicht zuletzt allzu gut, dass die Geschichte der Bauernberatung in Afrika ein einziges Trauerspiel ist. Der Löwenanteil ihres Budgets fließt in Beamtengehälter und oft fehlt es an Benzin für die Motorräder ihrer Berater. Sie tue, was möglich sei unter den gegebenen Bedingungen, sagt die Landwirtschaftsbeauftragte.
What we have done so that we can reach as many farmers as possible in this county.
In diesem County versuchen wir alles, um so viele Bauern wie möglich zu erreichen, mit möglichst billigen und wirksamen Methoden. Wir laden die Bauern zu Messen ein, wo sie Kontakt zu Anbietern landwirtschaftlicher Geräte und zu Käufern ihrer Produkte bekommen. Wir schicken den Bauern SMS mit nützlichen Informationen. Und jeder Bauer, der eine Frage hat, kann in einem unserer 7 Callcenter anrufen. Bei Bedarf besucht auch einer unserer Berater einen Bauern. Wir nennen das nachfrageorientierte landwirtschaftliche Beratung. Unsere Berater gehen nicht einfach irgendwo hin, sondern besuchen gezielt Bauern, die mit Problemen kämpfen.
Um bessere Ernten zu erzielen und Nachernteverluste zu vermeiden, seien auch die Bauern selbst gefordert, sagt die Landwirtschaftsbeauftragte schließlich. Sie müssten wichtige Aufgaben wie landwirtschaftliche Ausbildung, den Einkauf von Maschinen und Dünger oder den Verkauf ihrer Produkte gemeinsam in Angriff nehmen. Sie müssten sich endlich in Genossenschaften organisieren. Das Management von Kooperativen sei freilich schwierig in Kenia, gibt Dixon Bando von der Organisation Technosurf zu bedenken. Zu oft hätten in der Vergangenheit Genossenschaftsleiter ihre Mitglieder übers Ohr gehauen. Zu oft hätten Politiker Kooperativen für ihre Zwecke instrumentalisiert. Jetzt herrsche tiefes Misstrauen unter den Bauern. Trotzdem gäbe es keine Alternative. Kleinbauern hätten eine Zukunft nur in effizient operierenden Genossenschaften.
We check whether they attend meetings.
Wir prüfen, ob wirklich alle Bauern an den Versammlungen teilnehmen, ob die Kooperative ein ordentliches Mitgliedsverzeichnis führt und den Verlauf von Versammlungen sorgsam protokolliert. Wir prüfen, ob die Kooperative planvoll ihre Entwicklung vorantreibt und ob sie ihre Leitung demokratisch wählt, den Sekretär, den Schatzmeister und den Vorsitzenden. Auch beim Finanzmanagement und bei der Buchhaltung muss äußerste Transparenz herrschen. Für jedes Mitglied muss ersichtlich sein, was genau die Kooperative eingenommen und ausgegeben hat.
Transparency in the endorse accounting systems. Every member is able to see how the money has come in.
Ein durchgreifender Erfolg beim Aufbau neuer Genossenschaften in Kenia stehe bis heute ebenso in den Sternen wie ein durchgreifender Erfolg im Kampf gegen Nachernteverluste, meint Dixon Bando. Pionierprojekte weniger Akteure reichten nicht aus. Um echte Erfolge zu erzielen, müssten zwischen Ernte und Konsum viele Maßnahmen von vielen Akteuren ineinandergreifen. Und das sei schwierig in Kenia. Zu viele Menschen hier lebten von der Hand in den Mund, fast ohne technisches Wissen, misstrauisch gegenüber allem Neuen. Die meisten Menschen ahnten nicht einmal, dass sie aus eigener Kraft Nachernteverluste, Hunger und Mangelernährung drastisch reduzieren könnten.